In dieser Folge thematisieren wir Partnerschafts- und sexualisierte Gewalt auch gegen Kinder. Wenn es dir mit diesen Themen nicht gut geht, hör die Folge besser nicht oder zumindest nicht alleine. Informationen zu Hilfsangeboten findest du in den Shownotes. So, Anna, wenn ich sage, roter Badeanzug, Surfbrett, eine steife Brise im blonden Haar, an wen denkst du?
Also, es kann nur eine Szene aus Baywatch sein, die du gerade beschreibst.
Wieso?
Ich denke sofort, wenn ich an Strand und roten Badeanzug denke, an Lifeguards.
Ah ja.
Und ne, mit blonden Haaren und vielleicht noch so ein bisschen Californian Vibes, dann kann ich nicht anders und denke natürlich sofort an Baywatch
und
an David und Pamela.
Interessant. Also da bist du schon auf der genau richtigen Fährte. Es hätte jetzt meiner Meinung nach aber so offen, wie ich das formuliert habe, auch irgendwie Donald Trump sein können. Also ich meine,
im roten Badeanzug.
Rot, ach so, die rot-blonde Haare in einer starken Brise hätte ja sein können.
Okay, stimmt, Jasmin, ja.
Du hast vollkommen recht. Es geht natürlich um Pamela Anderson. Es ist 1973. Pamela Anderson ist 6 und sie pflückt so Blumen in ihrem Garten. Sie lebt in einer Küstenstadt namens Ladysmith, die ist auf Vancouver Island in Kanada. Und Pam spürt, wie die Brise vom Meer um sie herum weht. Der Geruch von Salz vermischt sich so mit dem Duft von den Pfingstrosen, die sie gerade in ihren kleinen Händen hält. Ach, hier draußen fühlt sich alles so schön, so friedlich an. Ganz anders als zu Hause, also drinnen im Haus. Die kleine Pam kann ihre Eltern durch die Fliegengittertür schreien hören. Sie krallt ihre Finger ganz fest um die Blumen und dabei kennt sie das schon. Sie kennt diese Streits von ihren Eltern allzu gut. Manchmal sind diese Streits so intensiv, aber dann auch ganz schnell wieder vorbei. Und für die kleine Pam ist das total verwirrend, wie schnell dieser vermeintliche Frieden halt dann wieder da ist, egal wie schlimm der Streit war. Aber gut, ne? Frieden ist immer noch besser als das Geschrei. Vielleicht wird der Streit heute auch ganz schnell wieder vorbei sein. Vielleicht vertragen sie sich ganz schnell. Zumindest hofft Pam das. Pam kann hören, wie die Haustür zuschlägt und dann das Auto ihres Vaters, das aus der Einfahrt fährt. Sie wartet noch kurz und prüft nochmal so, okay, ist die Luft rein? Dann lässt sie die Blumen fallen und geht auf Zehenspitzen zum Haus zurück. Sie öffnet ganz vorsichtig die Hintertür, vorsichtig, damit diese alten Scharniere nicht so laut knarren. Als Pam reinkommt, hört sie das gedämpfte Weinen von ihrer Mutter. Auch das kennt Pam schon. Vorsichtig geht sie barfuß den Flur entlang in Richtung Badezimmer. Die Badezimmertür ist geschlossen, also kniet Pam sich vorsichtig hin und drückt ihr Gesicht gegen das Schlüsselloch. Sie versucht, was zu erkennen und sie kann ihre Mutter sehen. Ihre Mutter weint und beugt sich gerade so über das Waschbecken. Pam hat das schon öfter mitbekommen, also dieses Weinen, aber ihr Herz krampft sich jedes Mal zusammen, auch jetzt wieder, und Pam steigen die Tränen in die Augen. Sie hasst es, ihre Mutter so zu sehen. Für Pam ist ihre Mutter alles, so wie wahrscheinlich für jedes Kind. Pam findet auch, ihre Mutter ist die schönste Frau der Welt. Sie hat so strahlend blaue Augen, die funkeln, wenn sie lächelt, und sie hat blondes Haar, das im Sonnenlicht so ganz golden glänzt. Pams Mutter ist einfach die Art von Mensch, die aus allem einen Spaß machen kann, was aber übrigens auch nicht immer gut ist. Denn gerade jetzt kann Pam sehen, wie ihre Mutter so einen blauen Fleck in ihrem Gesicht mit Make-up übertupft und versucht abzudecken. Wahrscheinlich damit Pam davon nichts mitbekommt.
Oh, das ist alles so tragisch, Jasmin. Ich finde diesen Bruch auch, ne? Dieses, du bist draußen und du hast diese perfekte Welt und versuchst irgendwie dir selber so einen kleinen Wohlfühlort zu schaffen. Und drinnen ist alles schrecklich mit deinen Eltern und du musst deine Mutter so sehen. Da leide ich richtig mit. Das ist echt sehr traurig.
Voll. Und auch diese Ambivalenz, ne? Das merkt Pam halt auch sofort, weil egal was los ist, Pams Mutter will wirklich immer, dass sie zumindest schön aussieht. Also sie guckt immer, dass alles ganz ordentlich aussieht und dabei ist es natürlich nicht gut. Pams Mutter verbringt tatsächlich Stunden damit, ne, ihre Haare so richtig zu locken, Make-up aufzutragen und so weiter und so fort. Und ganz oft zieht sie dann Pam so auf ihren Schoß und sagt so, pass mal auf, Pam, hübsch zu sein gibt dir Macht. Und die kleine Pam hört ihr natürlich zu und speichert sich so gedanklich ab, okay, das heißt es also, eine Frau zu sein, ja, es ist egal, ob du Angst hast oder Schmerzen, du musst immer gut aussehen, du musst immer gute Miene zum bösen Spiel machen. Ja, aber so richtig umsetzen kann die kleine Pam dieses gute Miene zum bösen Spiel noch nicht, ist klar, weil jetzt gerade, wo sie so sieht, wie ihre Mutter sich so mühsam wieder zusammenflickt im Badezimmer, jetzt gerade hat Pam einfach nur Angst. Ich bin Jasmin Polat.
Und ich bin Anna Bühler.
Und ihr hört Verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip.
Mit all ihren Erfolgen.
Und Karrieretiefpunkten.
Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen.
Pamela Anderson ist in den frühen 90er Jahren, ja, kann man schon so sagen, der Inbegriff von einem Sexsymbol. Also wenn man Sexsymbol sagt, dann musste man quasi direkt Pamela Anderson sagen. Es ist vielleicht auch das erste Sexsymbol, an das ich mich überhaupt erinnern kann, ehrlich gesagt.
Ja, wirklich so, überhaupt dieses Wort kam mir vorher auch nicht unter. Ich habe es ganz lange Zeit wirklich nur mit ihr verbunden. Ich meine, ich war auch klein, als sie gerade so ihre größte Zeit hatte. Mhm. Und das war für mich halt quasi eins.
Das war eins, ne? Auf jeden Fall, die 90er Jahre sind Pams Zeit, muss man sagen. Also sie ist ein absoluter Star, alle lieben sie. Aber als ein privates Video von ihr ohne ihre Zustimmung veröffentlicht wird, wendet sich die Öffentlichkeit gegen sie. In dieser zweiteiligen Serie geht es um Pamela Anderson und natürlich, man kann es so sagen, das erste virale Sextape der Welt. Allerdings, ja, eins, was auf jeden Fall gegen den Willen von Pamela Anderson veröffentlicht wurde. Und es geht auch darum, wie Pamela Anderson seit der Veröffentlichung um vieles kämpfen musste. Um ihr Image, ihr Selbstwertgefühl und sogar um ihre Familie. Das ist Folge 1 von 2. Schönheit ist Macht. Also, wir haben schon festgestellt, Pams Kindheit und Jugend ist ziemlich rough, was in einem ziemlichen Kontrast steht, ehrlich gesagt, zu der eigentlichen Umgebung, in der sie aufwächst. Sie wächst ja in Kanada auf, also in Ladysmith, das ist auf so einer kanadischen Insel, Vancouver Island. Und an sich ist es ganz schön, aber zu Hause ist es eben überhaupt nicht schön. Also Pam muss leider schon sehr früh mit ihrem gewalttätigen Vater klarkommen und ja, auch mit dem Fakt, dass ihre Mutter sich nicht wirklich wehrt oder dagegen was tut oder ihn vielleicht verlässt, ja, sondern Wunden, wenn sie aufkommen, überschminkt und sich zusammenreißt. Und dieses Bild, also sich zusammenreißen, ja, überschminken, so tun, als sei alles gut, das brennt sich bei Pam ein. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sich da zu Hause wirklich gar nicht sicher fühlt. Das Schlimme ist, ihr wird noch mehr Gewalt angetan tatsächlich, sexualisierte Gewalt, als sie 8 Jahre alt ist von ihrer Babysitterin. Mhm. Also da erzählt sie dann später, dass sie ja Fantasien hatte, ihre Babysitterin zu töten und ihr auch irgendwann gesagt hat, dass sie will, dass sie stirbt. Am nächsten Tag ist die Babysitterin bei einem Autounfall gestorben und Pam hat sich unglaublich, also wirklich sofort unfassbar verantwortlich, schuldig gefühlt dafür, kann man sich ja vorstellen.
Oh mein Gott.
Ja.
Boah, das ist ja, also kann ich mir gar nicht vorstellen, auch wie man das rumtragen muss und wie man das dann auch mit sich selbst, weiß nicht, aushandelt.
Voll.
Mit 8, also unvorstellbar.
Ja. Ich muss jetzt ein bisschen quasi vorspulen, weil ich einfach dir erzählen möchte, okay, was sind so die Schmerzpunkte in ihrem Leben gewesen? Im Alter von 12 und 14 Jahren wird Pam vergewaltigt. Danach steht sie komplett unter Schock. Und auch hier fühlt sie sich sofort schuldig, was ja leider was ist, was bei vielen Betroffenen so ist, ne?
Mhm.
Und dieses Schuldgefühl wird Pam auch noch eine ganze Weile begleiten. Und ja, vielleicht auch aufgrund dessen, wie sie aufgewachsen ist. Pam hat eben, du hast es schon gesagt, das Gefühl, sie kann sich niemandem anvertrauen. Dabei ist sich Pam sicher, ne, dass ihre Mutter zu der Zeit schon merkt, irgendwie, dass irgendwas nicht ganz stimmt, dass irgendwas passiert sein muss. Und sie hofft wahrscheinlich auch, dass ihre Mutter sie anspricht, ihr zur Hilfe kommt, ne, aber ihre Mutter fragt tatsächlich nicht nach. Für Pam ist das zwar ja emotional enttäuschend, aber sie hat ein für alle Mal verstanden, okay, alles klar. Das heißt es, eine Frau zu sein, man muss still leiden, sich zusammenreißen und Pam spricht darüber also nicht.
Boah, das ist krass. Also das ist das, was ich meinte, dieses mit sich selber ausmachen, einfach weil man glaubt, das ist richtig so, es muss so sein.
Ja,
und
genau.
Ich weiß nicht, wie alt man werden muss oder was passieren muss, dass man versteht, dass das falsch ist.
Voll. Und noch viel schlimmer, Pam ist mittlerweile so an diese Gewalt gewöhnt und auch an gewalttätige Männer, dass ihr das irgendwann gar nicht mehr ungewöhnlich oder falsch vorkommt, was ja auch irgendwie verständlich ist, ne? Also wenn du da 24 Stunden jeden Tag quasi mit zu tun hast, auf die eine oder andere Art und Weise, hinterfragst du das halt nicht mehr. Das ist deine Normalität. So.
Mhm.
Und weil dann auch alle Partner so sind, die danach folgen, denkt Pam einfach permanent, es ist alles ihre Schuld. Es ist 1984, es ist der Sommer nach Pams Highschool-Abschluss. Und Pam ist mittlerweile 17 Jahre alt, sitzt im Wohnzimmer ihrer Eltern auf der Couch und ist in ein Buch vertieft. Lesen ist für sie sowas wie eine Flucht geworden. Das bringt sie nämlich auch immer ganz weit weg von Ladysmith, von ihrem Elternhaus, von den Problemen, die sie da hat. Heute Abend liest sie ein Buch von Joseph Campbell. Darin geht es um die klassische Heldenreise, also eine Hauptfigur, die sich durch schreckliche Prüfungen kämpfen muss, um ihr Happy End zu finden. Und Pam versetzt sich so in die Lage von eben einer Heldin und irgendwie bekommt sie das Gefühl, stark zu sein. Und während sie so mit ihren Gedanken abschweift, wird sie aber schon von einem Geräusch unterbrochen von ihren Eltern. Die streiten sich mal wieder. Es gibt so das übliche Geschrei, ja, es werden Gegenstände geworfen und dann irgendwann hören die Geräusche aber auf. Pam erstarrt und lauscht angestrengt, aber alles, was sie jetzt hört, ist nur noch gedämpftes Flüstern. Sie knallt das Buch zu und geht ganz schnell in die Küche. Als sie um die Ecke geht und in den Raum kommt, braucht sie eine Sekunde, um zu begreifen, was sie da gerade sieht. Ihre Eltern sind, ja, wie so erstarrt, ineinander verschlungen. Und dann versteht Pam, was sie da sieht. Ihr Vater versucht, das Gesicht ihrer Mutter auf die glühende Herdplatte zu drücken.
Oh Gott.
Ja. Ihre Mutter fleht ihn auch wirklich an, damit aufzuhören und flüstert so, ich will nicht, dass Pam das hört. Und irgendwas an dieser Situation legt in Pams Kopf einen Schalter um. Ihre Mutter versucht dadurch nicht, Pam zu beschützen. Sie versucht, ihren Vater zu schützen, denkt Pam. Und diese Erkenntnis macht Pam so richtig wütend. Er ist ihrer Mutter gegenüber gewalttätig und sie beschützt ihn auch noch, findet sie. Pam stürmt durch den Raum und schlägt ihrem Vater auf den Kiefer, und zwar richtig hart. Das Ding ist, er ist natürlich größer als sie, aber das ist ihr vollkommen scheißegal in dem Moment. Pam denkt sich, sie ist stark und sie ist stinksauer. Und dann schreit sie ihn an, raus aus meinem Haus! Das Ding ist, ihr Vater geht dann tatsächlich und er bleibt weg, allerdings nur bis zum Abendessen. Dann kommt er zurück ins Haus und setzt sich an den Tisch, als wäre nie was passiert. Und es ist für Pam wirklich unglaublich, ja. Also sie kann sehen, wie ihre Mutter ihn so begrüßt, als würde er gerade irgendwie vom Einkaufsbummel zurückkommen, ne? Als wäre irgendwie gar nichts passiert. Und Pam wird klar, nee, ihre Mutter will nicht gerettet werden.
Oder sie weiß auch nicht, was mit ihr passiert, ne? Und ja, an wen man sich wenden kann und wie sie sich auch schützen kann wahrscheinlich. Also das kann ja total vieles hier bedeuten. Vielleicht hat sie auch immer noch die Hoffnung, dass sie für ihre Tochter irgendwie so eine Art perfekte Familie doch noch sein kann, bieten kann. Ich weiß es nicht. Also da würde ich mich gar nicht trauen, hier zu sagen, was wie es der Mutter geht und warum sie was tut. Ich glaube, das versteht man nicht, wenn man das von außen so betrachtet.
Das stimmt. Wir müssen natürlich dazu sagen, wir sind jetzt in Pams Kopf, ne? Mhm. Und für Pam ist es natürlich so, sie ist ein Teenager, sie ist kleiner als der Vater und sie hat jetzt wirklich all ihren Mut zusammengenommen und hat ihn quasi des Hauses verwiesen. Sie wollte ihre Mutter retten. Und wenn der dann natürlich einfach wieder nach Hause kommt und die Mutter so ist, na moini, dann ist sie natürlich so...
Okay, Mama, geht's dann noch? Willst du es auch nicht so, ne?
Richtig, ja, klar. Also das kann man auch verstehen. Ich würde mal sagen, es ist für alle Beteiligten eine Scheißsituation. Aber Pam denkt eben in dem Moment, okay, meine Mutter will nicht gerettet werden, also muss ich es auch gar nicht mehr versuchen. Und alles, was Pam jetzt tun kann, ist, sich selbst zu retten, denkt sie. Und um das zu schaffen, muss sie als allererstes unbedingt weg aus Ladysmith. Es ist ungefähr 1988 und Pam sitzt an der Rezeption von einem Fitnesscenter, das heißt Trendsetters. Pam ist vor 3 Jahren auf das Festland von Vancouver gezogen und hat sich seitdem stark verändert, auch äußerlich, muss man sagen. Pam schaut in so eine Spiegelwand und betrachtet ihren Körper. Sie denkt sich so, oh ja, ich bin schon noch ziemlich zierlich, aber schon auch ein bisschen kurviger geworden, ja. Die Haut hat so einen schönen, dunklen Bronzeton, wie er damals einfach angesagt war, muss man sagen. Pam arbeitet Teilzeit in einem Sonnenstudio und nutzt ihren MitarbeiterInnen-Rabatt komplett aus. Aber wirklich komplett.
Ach, die 90er klopfen aber auch langsam an die Tür, ne? Also das ist jetzt gerade, ich hab's auf jeden Fall vor Augen. Ich kann mir vorstellen, wie die Leute irgendwie alle so langsam ähnlich werden und sich transformieren in dieses 90er-Publikum.
Warst du schon mal in einem Solarium, Anna?
Ja, leider schon.
Ja, ich muss sagen,
ich muss zugeben, leider schon.
Ich denke auch öfter mal dran und denke mir so, manchmal würde ich gern.
Nee, mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe das irgendwie früher auch so als Anfang 20, dachte ich halt auch so, ach im Winter, da ist man immer so blass und so. Ja. Und dann habe ich das echt mal gemacht und frage mich aber heute wirklich, was für Gedanken, also warum habe ich das getan? So ein Quatsch.
Ja, naja gut. Also würde Pam heute wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Damals ist sie also knackebraun, wie man so schön sagt. Und Pam bekommt hier auch viel Aufmerksamkeit von Männern. Ehrlich gesagt versteht sie nicht ganz, warum, weil sie sieht hier immer zig schöne Frauen ein- und ausgehen. Pam denkt sich so, ja, ich bin jetzt eigentlich wirklich nichts Besonderes, ja. Und in diesem Moment, zu der Zeit, will sie auch nichts Besonderes sein. Nichts Besonderes bedeutet für Pam nämlich Stabilität, Sicherheit und Geborgenheit. Und Pam hofft wirklich, dass Vancouver ein Neuanfang sein kann. Wir spulen ein Jahr weiter vor. Es ist 1989. Pam ist mittlerweile 22 Jahre alt und sie sitzt auf der Tribüne bei einem Footballspiel der BC Lions. Es ist ein warmer Spätsommertag und Pam ist mit einigen Freunden unterwegs, um die Mannschaft anzufeuern. Irgendwann stupst eine ihrer Freundinnen sie an und zeigt auf dem großen Bildschirm oben im Stadion. Pam schaut so auf und sieht auf dem Bildschirm ein Mädchen. Oh ja, hübsche Blondine, denkt sie sich, ne? Abgeschnittenes T-Shirt, vorne ist so ein Logo von einer Biermarke drauf. Und für Pam dauert das wirklich einen Moment, bis sie so checkt, ach so, das da oben bin ja ich.
Ach so.
Sie erschreckt kurz, weil ehrlich gesagt mag sie das gar nicht so gern, sich selbst anzuschauen. Aber die Menge, Anna, die Menge flippt aus. Als Pam sich umschaut, sieht sie so hunderte von lächelnden Gesichtern. Die Leute winken und jubeln ihr so zu.
Ach,
und
geil.
Pam ist ganz begeistert. Sie ist so, oh, und auch ein bisschen nervös. Und bevor sie wirklich drüber nachdenken kann, drängt sich auch schon ein Vertreter von den BC Lions durch die Menschenmenge so zu ihr. Er möchte nämlich, dass sie in der Halbzeitpause auf das Spielfeld kommt, um ein Giveaway zu moderieren.
Ah, sie wurde quasi im Grunde gespottet,
ja.
Und dann in dem Moment denkt sich schon jemand, ach, da machen wir doch mal mehr draus, komm mal mit mir mit.
Ja, also wirklich entdeckt, ne, im klassischsten Sinne.
Genau.
Ja. Pam denkt sich halt auch so, hey, okay, warum nicht? Ist ja nicht so, als gäbe es da irgendwas zu verlieren. Und dann wird ihr auch so langsam klar, warte mal, das könnte jetzt voll die Gelegenheit sein. Das könnte eigentlich sogar eine richtig gute Gelegenheit sein. Also folgt Pam dem Typ nach unten aufs Feld. So vom Spielfeld aus sieht die Menge noch größer aus als von der Tribüne. Oh Gott, 50.000 Menschen jubeln ihr jetzt gerade zu. Und Pam spürt aber, wie sie von dieser Begeisterung richtig mitgerissen wird. Ihre Aufgabe ist auch eigentlich ganz einfach. Sie muss einfach nur einen Namen, ja, aus dieser Glasschale ziehen. Diese Glasschale wird ihr so hingereicht. Pam zieht diesen einen Namen aus der Glasschale und die Menge springt schon auf und gibt ihr Standing Ovations. Also wirklich low effort, aber.
Ja, wirklich. Oh, das ging aber einfach.
Ja.
Aber weißt du was? Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich so, das ist der erste Moment und du wirst süchtig.
Ja.
Ne?
Genau.
So, das ist wie das erste Mal ein Gummibärchen essen oder so. Der Zucker kickt rein und du weißt, oh, das brauche ich jetzt jeden Tag.
Oh, jetzt habe ich richtig Bock auf Gummibärchen, das stimmt. Genau, in diesem Moment ist ein Star geboren. Zumindest für die Region, ja? Also lokaler Star. Bei dem, ich nenne es jetzt mal Auftritt im Stadion, hat Pam ja so ein T-Shirt, ne, mit einem Bierlogo drauf getragen.
Ja, ja.
Mhm. Diese Marke heißt Labatt's Bier und diese Marke wird dann auch noch auf Pam aufmerksam, weil die haben gesehen, ach, das sind doch wir. Ja, ja. Pam wird dann tatsächlich als Model für eine richtig offizielle Bierwerbung gebucht. Und irgendwann bekommt sie dann noch einen Anruf und der verändert alles. So, hast du jetzt eine Ahnung, wer anruft?
Also, vielleicht noch eine andere Biermarke oder, ich weiß nicht genau, ein Fitnessstudio, was mit ihr werben will. Also ich könnte mir vorstellen, dass mehrere Leute denken, ach, die hätte ich gerne als Testimonial.
Nein, also es würde natürlich total naheliegen mit dem Fitnessstudio. Tatsächlich ist es noch ein Zacken schärfer. Es ruft eine gewisse Marilyn an und diese Marilyn arbeitet beim Playboy und die möchte Pam für ein Shooting in Los Angeles einladen.
Ja. Oh Gott, dieses Kapitel. Also ich, klar, ich weiß natürlich, dass sie mal im Playboy war,
ja.
Aber wie, also ich bin gerade überrascht, wie schnell das geht, Jasmin. Das ist ja hier einmal kurz in einem Stadion stehen, mhm, eine Nummer aus der Losbox ziehen,
ja,
und schon bin ich im Playboy. Das geht ja schnell.
Ja, ich finde das auch wirklich faszinierend. Ich habe es natürlich jetzt ein bisschen verdichtet, ne, an sich von der Zeit. Aber es geht natürlich schon ziemlich schnell, auch für ihre Verhältnisse. Und ja, Pam denkt sich dann so, na gut, also im Playboy sind halt einfach so die schönsten Frauen der Welt abgebildet, so ungefähr. Wie verrückt wäre es bitte, wenn ich eine von ihnen wäre?
Ja.
Also was macht Pam? Sie sagt natürlich zu.
Ich denke natürlich auch die ganze Zeit noch, Jasmin, was sie auch natürlich in ihrer Kindheit so gesehen hat, was sie geprägt hat, nämlich, dass ihre Mutter immer gesagt hat, Schönheit ist ein Privileg oder Schönheit würde ich nochmal weit bringen, ne?
Ja.
Genau, bedeutet Macht.
Ja.
Und dann ist so ein Angebot, das muss ja für sie die Welt bedeuten. Also es muss ja für sie bedeuten, okay, das hier kann mein Aufstieg sein oder das hier kann mal der Anfang von etwas ganz Großem sein, weil ich verkaufe meine Schönheit. Das ist ja nochmal eine ganz andere Perspektive, die sie darauf hat wahrscheinlich.
Ja, tatsächlich ist es wahrscheinlich wirklich so für sie in dem Moment. Also Pamela sagt zu und sie weiß, so, jetzt ist der Moment gekommen, es ist Zeit, neu anzufangen in Los Angeles. Es ist Herbst 1989. Pamela Anderson schaut aus der getönten Fensterscheibe von einer Limousine. West Los Angeles gleitet so an ihr vorbei. Die Häuser sind riesig, mit grünen Gärten, ja, so groß wie, keine Ahnung, öffentliche Parks. Sowas hat Pam noch nie gesehen. Jetzt gerade fahren sie auf ein stattliches Anwesen zu, was ganz abgeschirmt ist. Die Playboy Villa.
Boah, so ein Relikt, ey.
Ja, wirklich.
Wahnsinn.
Pams Augen leuchten auf. Diese Villa hat auch so eine kreisförmige Einfahrt, ja, und die steht voll mit teuren Autos. Die Steinfassade von dem Gebäude schimmert golden im Sonnenuntergang. In der Mitte von der Einfahrt plätschert so ein Springbrunnen, ja, und auf einem großen gelben Schild steht Playmates at Play.
Gott.
Naja, Pamela denkt sich halt in dem Moment so, wow, ab jetzt bin auch ich mit diesem Schild gemeint. Ich bin ein Playmate. Ja, und dieser Gedanke lässt sie aber natürlich auch sofort ein bisschen nervös werden. Pamela greift sich so an den Rand von ihrem T-Shirt. Da drauf steht so Metallica, ja. Das hat sie heute an, nur damit du mal so ein Bild bekommst. Sie trägt auch eine Jeans mit Acid-Wash-Effekt. Und ja, das war eigentlich so eins ihrer Lieblingsoutfits. Aber jetzt, wo sie so diese Villa sieht, ne, bei diesem Anblick ist sie so, oh Gott, bin ich irgendwie underdressed? Ich weiß nicht, ob das hinhaut. Das Anwesen ist drinnen sogar noch schöner, muss man dazu sagen, als von außen. Also musst du dir vorstellen, ne? Hohe Decken, so holzvertäfelte Wände, Kristallkronleuchter. Und Pam fühlt sich so ein bisschen wie eine Prinzessin. Also Pam in ihrem Metallica Acid Wash Jeans Outfit steht wahrscheinlich unter einem Kronleuchter und denkt sich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es hilft auch nicht, dass jede einzelne Person hier drin wirklich perfekt aussieht in ihren Augen, ja. Also alle haben so große Augen, ja, so kleine, perfekte Nasen, 90, 60, 90, aber halt so auf Level 9000, so ungefähr. Mhm. Und dann ruft schon jemand nach Pam. Sie dreht sich so um und sieht eine Frau mit einem ganz warmen Lächeln im Gesicht auf sie zueilen. Das ist Marilyn, also die Frau, die Pam angerufen hat und ihr diesen Job angeboten hat. So, und Marilyn hat irgendwie was ganz Warmes, ja, also Pam muss tatsächlich an so eine Art Mutterfigur bei ihr denken. Marilyns Nase ist völlig schief, ja, und damit geht die auch ganz offen um. Marilyn sagt Pam nämlich sofort, dass ihre Nase so aussieht, weil bei ihr eine Schönheits-OP verpfuscht worden ist.
Nein.
So, ja, das wird direkt von Anfang an mal klargestellt. Marilyn ist seit Jahren die Fotoredakteurin von Playboy und kennt wirklich jeden in der Branche, könnte man sagen. Und Pam ist wirklich sofort angetan von ihr. Also du musst dir vorstellen, Marilyn nimmt Pamela so ein bisschen unter die Fittiche, also führt sie in dieses Playmate-Leben ein und stellt sie so Promis vor wie Sylvester Stallone und Cher. So.
Oh, das ist ja krass. Also da bist du ja direkt ganz bei den superberühmten und angesehenen dabei.
Total. Stell dir mal vor, du bist einfach so im Stadion, trägst irgendwie ein Bier-T-Shirt und auf einmal bist du so in der Playmate-Villa unterm Kronleuchter. Zack.
Okay.
Und triffst Cher. Okay.
Krass.
Also Pam ist auch total überfordert. Aber übrigens nicht, weil sie jetzt ganz krass so starstruck ist. Im Gegenteil, Pam kennt die meisten Leute nicht mal wirklich. Also die weiß schon, okay, die werden mir jetzt gerade vorgestellt, die sind irgendwie berühmt, aber sie weiß nicht mal, wofür die berühmt sind. Die guckt halt auch nicht so viel Fernsehen, ne?
Also in Vancouver waren wir auch mit was anderem beschäftigt. Also.
Richtig, das stimmt. Und Pam liest halt lieber. Aber eine Person kennt Pam dann doch, also quasi die berühmteste Person des Hauses, den Master da, Hugh Hefner.
Ne? Selbstverständlich. Ne? Jetzt muss Hugh irgendwann auch mal auftreten, habe ich mir auch langsam gedacht. Wo bleibt er denn? Draußen hat er gerade noch ein Schild in die Erde gehämmert, aber jetzt muss er doch langsam mal herkommen.
Wo bleibt er denn mit seiner Satin?
Ja, mit seinem Bademantel.
Genau. Ja, also Pam sitzt gerade an der Bar, als Hugh Hefner auf sie zukommt. Sie erkennt ihn sofort, ja. Der trägt einen von seinen typischen Smokings, hat so eine Pfeife im Mund, ne. Und für Pam sieht Hugh einfach ein bisschen aus wie eine Märchenfigur.
Ja, ich habe ihn auch gerade so vor Augen.
Man muss sagen, Hugh Hefner ist wirklich nicht nur ein bunter Hund, der ist natürlich auch Mainstream-mäßig bekannt. Ne? Zu der Zeit ist der ja, so bekannt wie, keine Ahnung, Drake oder so.
Ja, jedenfalls, aber wirklich.
Hugh Hefner begrüßt Pam und sagt was. Ja, das triggert natürlich ihren größten Wunsch, den sie bisher hatte. Er sagt das hier. Mach dir keine Sorgen, mein Schatz. Du bist hier in Sicherheit. Am nächsten Tag geht's dann auch direkt los. Pam kommt ans Set für ihr erstes Playboy-Shooting. Und sie ist ehrlich gesagt überrascht, was das für eine krasse Produktion ist. Ja, also es gibt hier ganz viele Hair- und Make-up-Leute, sind auch alle nur für sie da. Sie setzen Pam auf einen Stuhl und sagen ihr, dass sie als allererstes mal ihre Haare färben müssen.
Blonder, nehme ich an.
So, Pam windet sich auch erstmal, während die schon so das Bleichmittel ja und die Folie auspacken. Aber na gut, muss halt sein, was soll's.
Das ist einfach das Schönheitsideal damals gewesen, ne? Ja. Und wahrscheinlich, wenn du dem nicht entsprochen hast, dann hast du 50% weniger Chance, wirklich erfolgreich zu sein. Dann sonst bist du eine von vielen, so kannst du Megastar werden.
So kannst du nicht rausgehen, das stimmt. Und als die Friseurin dann so fertig ist, dreht sie Pams Stuhl um. Pam sieht sich im Spiegel an. Ihr Haar war vorher eher so ein Orangeton, muss man sagen, also so ein dunkleres Blond. Und jetzt ist es wirklich so blond. Und es ist zurechtgeföhnt. Mhm. Pam erkennt sich wirklich fast nicht wieder. Aber das Gute ist, sie liebt diesen Look. Sie fühlt sich wie eine Göttin. Das Gefühl ist leider nicht von Dauer, weil als sie in die Umkleidekabine kommt, liegt ihr Outfit für das Fotoshooting schon bereit. Ein Strohhut, ein Blazer und eine Krawatte. Ja, und sonst nichts.
Das ist ein richtig weirdes Outfit. Also
genau.
Blazer und Krawatte, sonst nichts. Wäre schon weird, aber was macht der Strohhut da, frage ich mich. Was soll der Strohhut?
Ja, du stellst aber die richtigen Fragen. Das hat sich Pam wahrscheinlich auch in dem Moment gedacht. Also wir müssen nochmal dazu sagen, es ist natürlich klar gewesen, dass sie auf die eine oder andere Art nackt sein wird. Das war auch Pam klar. Ja, aber die Vorstellung ist eine Sache, das dann wirklich machen zu müssen oder zu sollen in dem Fall, ist nochmal eine andere. Pam bittet darum, dass sie ihre Unterwäsche anbehalten darf, aber keine Chance. Es heißt nackt oder gar nicht. Du hast ja nach dem Strohhut gefragt, ne? Sie darf den quasi benutzen, um sich so ein bisschen zu bedecken. Also das ist dann so ein bisschen angenehmer für sie tatsächlich. Aber in Pams Kopf dreht es sich eigentlich nur noch. Sie ist mittlerweile wirklich Welten entfernt von ihrem Kleinstadtleben in Ladysmith. Und so weit zu kommen, das war eigentlich wirklich mutig von ihr. Aber jetzt hier zu stehen, ne, ganz nackt mit einem Strohhut bedeckt, so, das erfordert einfach nochmal mehr Mut. Und Pam, das darf man nicht vergessen, hat wirklich auch immer noch mit einer Menge Angst und Schuldgefühl und Scham zu kämpfen. Übrigens auch, was ihren Körper angeht, ja. Pam erinnert sich daran, dass sie irgendwann mal ein furchtloses Kind war, ja, was über den Strand gerannt ist, ohne sich Sorgen zu machen, dass sie sich die Füße aufschneidet oder sich anderweitig wehtut, das Streiche gespielt hat. Und Pam vermisst dieses kleine Mädchen. Sie möchte wieder furchtlos sein. Pam betritt also das Set, nur mit Blazer an und Krawatte, ne, Strohhut. Alle drehen sich um, starren sie an und Pam ignoriert die Blicke einfach. Sie geht zu ihrer Position, hält den Hut vor sich und fängt an zu posieren. Die Kamera klickt und auf einmal ist Pams Welt nicht mehr, wie sie war. Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Bilder, die an diesem Tag gemacht werden, kann Pam sich ehrlich gesagt kaum ansehen. Man darf nicht vergessen, sie ist in dieser 90-60-90 Level 9000 Villa. Also sie sieht quasi nur aufgemotzte Schönheit um sich herum, teils durch Schönheits-OPs, ne? Fair enough, aber da ist sie halt einfach noch nicht zu dem Zeitpunkt. Sie ist nicht so glücklich darüber, wie ihr Körper aussieht. Trotzdem hat sie da für sich was mitgenommen und was Schönes rausgezogen. Pam merkt nämlich langsam, dass sie immer noch so furchtlos sein kann, wie als kleines Kind. So, die nächsten 2 Jahre verbringt Pam dann mit Shootings für den Playboy und mittlerweile liebt sie es auch, ne? Nackt vor der Kamera zu stehen, da hat sie gar kein Problem mit. Es gibt ihr auch irgendwie auf eine weirde Art und Weise so ein bisschen Kontrolle über ihren Körper zurück. Und man muss dazu sagen, Pam ist natürlich ein Naturtalent, ja. Das Schöne für sie ist, sie bekommt durch diese Playboy-Shootings auch anderswo Chancen. Also sie hat dann zum Beispiel auch ein paar Cameo-Auftritte in Fernsehsendungen, unter anderem auch bei Eine schrecklich nette Familie. Man kennt es noch, glaube ich.
Na klar, natürlich.
So, und dann kommt der Moment in ihrer Karriere, den eigentlich jeder Star einmal haben muss, und zwar der Durchbruch. Ihre Chance auf den Durchbruch zumindest, könnte man sagen, weil Pam bekommt eine wiederkehrende Rolle angeboten, und zwar in der Serie Hör mal, wer da hämmert. So,
ach,
das
nee.
Kennt man auch noch.
Ja, ja. Mit Tim Allen.
Ja.
Und jetzt überlege ich gerade, das stimmt. Ich glaube, sie war da sowas wie die Assistentin in dieser Heimwerker-Sendung, die er ja in dieser Serie quasi hat, wo er Moderator ist.
Ah, das ist ja geil. Du erinnerst dich da richtig dran. Ja, also das Ding ist, das ist damals auch schon eine riesige Show, ne? Und Pam zögert natürlich nicht und sagt sofort zu, als ihr das angeboten wird. Und für sie ist das auch was super Besonderes. Es ist auch das erste Mal, dass sie so eine wiederkehrende Rolle spielen darf.
Mhm.
Aber das Ding ist, am Set ist es gar nicht so schön, weil am Set bekommt sie zu spüren, dass sie Pamela Anderson halt eben nur als Playmate gesehen wird. Es gibt eine Story mit diesem Star von Hör mal, wer da hämmert, also mit diesem Tim Allen. Der hat sich nämlich am Set vor ihr ausgezogen, weil, Zitat, ich hab dich schon nackt gesehen, also ist es nur fair.
Okay, Jasmin, ich glaube, ich würde ein paar Wochen brauchen, um diesen Satz zu verarbeiten.
Ja.
Was zur Hölle, okay.
Ja, Pam ist auch fassungslos und verletzt, weil es ist ja auch jetzt nicht das erste Mal, dass ein Mann irgendwie eklig oder übergriffig zu ihr ist, und sie weiß wahrscheinlich auch, dass es nicht das letzte Mal sein wird. Also für sie ist das so ein, ja, wiederkehrender Schmerzpunkt, könnte man sagen. Aber sie dachte halt irgendwie, die Dinge würden sich ändern, wenn sie halt auch in anderen Kreisen unterwegs ist, ne? Also dass man irgendwie so denkt, ah ja, die Leute sind hier irgendwie schön, reich, berühmt, wie auch immer. Tja, nein. Dieser Job hier bei der Serie sollte für sie eigentlich bedeuten, dass sie jetzt mehr wird, dass sie mehr ist als nur diese Playboy-Pam. Aber, denkt sie sich, vielleicht habe ich mir da nur was vorgemacht. Es ist 1992 in Los Angeles und Pam sitzt gelangweilt im Wartezimmer von einem Castingbüro. Sie ist hier nicht selbst fürs Casting da, sie ist eigentlich nur hier, weil ihr neuer Freund David Charvet beim Casting zum Vorsprechen ist. Hier geht es nämlich heute um eine Rolle in einer Serie über RettungsschwimmerInnen.
Nein, Jasmin.
Da geht es doch schon los.
Bin gespannt, wie es weitergeht.
Pass auf, der Castingdirektor kommt so in den Raum und guckt sich um und ruft dann aber keinen von den wartenden SchauspielerInnen auf, die da gerade noch irgendwie ihre Texte lernen. Stattdessen starrt er einfach direkt Pam an und ist nur so, sind Sie die Pamela Anderson?
Nein.
Doch. Offenbar versuchen nämlich die Leute von der Serie, um die es hier heute geht, schon seit Wochen Pamela zum Casting einzuladen und rufen beim Playboy an. Aber Pam hat sich rar gemacht. Angeblich hat sie insgesamt 11 Mal abgesagt. Also sie hat wohl erstmal irgendwie nicht so gefühlt, eine Serie über Rettungsschwimmen zu machen. Ich weiß auch nicht. Aber gut, jetzt sitzt sie halt im Wartezimmer, sie ist da, und wo sie jetzt schon mal da ist, kann sie ja auch direkt mal mitmachen, ne? Die ProduzentInnen sind mittlerweile nur so semi-gut auf sie zu sprechen. Ich meine, die haben sie versucht, 11 Mal zu erreichen, ne?
Ja.
Aber Pam kann sie trotzdem ganz schnell überzeugen. Sie ist einfach gemacht für die Rolle von CJ Parker. Und nach dem Vorsprechen kriegt sie natürlich auch die Rolle.
So wird Geschichte geschrieben.
So ist es. Das Baywatch-Team fängt auch quasi direkt an, mit ihr darüber zu sprechen, wie die Rolle aussehen könnte, ja, also welche Charakteristika und so weiter. Und gemeinsam denken sich Pam und die Produzenten diese CJ also aus. Also es soll ein Hippie-Mädchen sein, ja, mit Pams süßer Art und ihrer wilden Persönlichkeit. Und Pam ist jetzt auch voll an Bord. In den nächsten 5 Jahren explodiert Baywatch. Also die Leute lieben die Serie. In der 5. Staffel hat Baywatch die besten Einschaltquoten aller Fernsehsendungen weltweit. Also wetten das? Ciao!
Oh. Tschüss, Thomas Gottschalk, der bestimmt auf Platz 2 lag.
Genau. Nee, also Baywatch ist wirklich unfassbar erfolgreich. Mehr als
Wahnsinn.
1 Milliarde Menschen schauen sich die Sendung jede Woche an. Übrigens, mal zum Vergleich, ne? Die meistgesehenste Serienfolge der Nullerjahre war das Finale von Friends.
Okay.
So, und da haben aber nur 52 Millionen Leute in den USA eingeschaltet, ne? Also du siehst, so fett war Baywatch.
Okay, das sind, okay.
So, und dieser Erfolg von Baywatch, der lag natürlich zum großen Teil an Pam.
Mhm.
Und die Serie expandiert auch immer mehr international. Und in einigen Ländern gibt es sogar Pamela-Klauseln, die in die Verträge aufgenommen werden. Und die besagen im Grunde, dass sie nur die Folgen kaufen wollen, in denen Pam tatsächlich mitspielt. Kannst du das glauben? Ja.
Was?
Ja.
Sonst wird's nicht erfolgreich. Also wenn da eine Folge ist, wo sie krank ist oder so, wo nur David die Leute aus dem Wasser zieht,
genau,
das zieht nicht.
Genau.
Das wollen die Leute nicht sehen.
Also wenn es da auch narrative Lücken gibt, egal, Hauptsache Pam läuft einmal durchs Bild. Ja.
Wahnsinn.
Ja, sie hat wirklich einfach, was die Leute wollen, sie einfach sehen.
Oh, krass.
Pam ist jetzt also weltberühmt und das wirkt sich irgendwie auch auf ihr Privatleben aus. Nach 2 Jahren Beziehungen trennen sie und ihr Freund David sich. Der war ja eigentlich ursprünglich zum Casting da, der hat auch eine Rolle bekommen.
Mhm.
Aber ja, dieses Zusammenarbeiten und Zusammensein, das hat irgendwie auf Dauer doch nicht so gut funktioniert. Und Pam merkt schon auch, dass viele Leute nicht verstehen, dass ihre Rolle, also CJ und Pamela Anderson, 2 verschiedene Paar Schuhe sind. Ja? Die Öffentlichkeit will, dass sie CJ ist, also dass sie immer nur knappe Outfits trägt, quasi immer im Badeanzug unterwegs ist. Ja, und dass sie halt ständig sexy aussieht. Aber Pam ist eben Pam, sie ist kein 24-Stunden-Playmate und nicht diese Figur aus der Baywatch-Serie. Sie ist einfach nur ein Mensch und sie wünscht sich, wie wahrscheinlich jeder Mensch auf diesem Planeten, nur eine Sache, dass die Leute sie für die Person lieben, die sie wirklich ist. Es ist Silvester. Bald ist 1995 und Pam nippt gerade an einem Glas Champagner. Sie ist in einem VIP-Raum vom Sanctuary, das ist so ein Nachtclub in L.A. Pam ist umgeben von einigen von ihren engsten Freundinnen. Sie amüsieren sich, sie trinken, sie tanzen, sie haben einfach eine gute Zeit. So, und Pam möchte, dass diese gute Stimmung anhält, also bittet sie einen Kellner, allen Anwesenden einen Shot auszugeben. Und kurz darauf kommt so ein großer, schlaksiger Mann grinsend so zu ihr herüber. Ich muss dazu sagen, er ist oberkörperfrei, also hat kein Hemd oder sowas an. Er ist mit Tattoos übersät, hat auch so Piercings, ja. Und Pam weiß sofort, alles klar, das ist Tommy Lee, der Schlagzeuger von der berühmten Rockband Motley Crue.
Oh Mann, ich würde jetzt gerne zu Pamela laufen und sagen, nein, tu es nicht. Tommy Lee, Alarm. Ah, verdammt.
Ja, Tommy kommt rüber, ja, mit so einem Grinsen, bedankt sich bei ihr für den Shot, als hätte sie diesen Shot nur für ihn gekauft quasi. Hm. Und Pam fühlt sich sofort zu ihm hingezogen. Seine Augen sind dunkel und so, ja, intensiv auch der Blick. Und zwischen den beiden funkt es sofort. Aber Pam hatte sich eigentlich vorgenommen, das neue Jahr jetzt nicht schon direkt mit einem weiteren Typen zu beginnen und schon gar nicht mit so einem, ja, Bad Boy Rockstar-mäßigen Typen wie Tommy Lee. Aber als sie an diesem Abend, beziehungsweise morgen muss man eigentlich sagen, diesen Club verlässt und zu ihrer Limousine geht, wartet da der Tommy auf sie. Er hat sich schon die ganze Zeit nach ihrer Nummer gefragt. Jetzt fragt er gerade schon wieder. Und Pam sagt sich, nee, ich weiß es besser. Aber sein Grinsen ist halt schon irgendwie verlockend. Nein, nein, sie reißt ihren Blick von Tommy los. Pam schafft es bis ins Auto, aber dann hält sie es doch irgendwie nicht mehr aus. Als ihre Limousine vom Bordstein wegfährt, kurbelt Pam das Fenster herunter und sagt so, hey, ich wohne im Chateau Marmont. Ja, und Tommy ruft sie direkt am nächsten Tag an. Aber was macht Pam? Pam lässt ihn erstmal abblitzen. Sie denkt sich so, ach, das gestern Abend, das war bestimmt eine Silvesterlaune von mir. Nee, will mich nicht mit dem treffen. Mm-mm. Als sie ein paar Tage später das Hotel verlässt, denkt sie so, okay, ich glaube, ich bin den los. Aber irgendwie kann sie auch nicht aufhören, an sein Grinsen zu denken. Und anscheinend kann auch Tommy nicht aufhören, an Pam zu denken, weil einen Monat später ruft er Pam wieder an. Diesmal aber nicht auf der Telefonnummer im Hotel, diesmal auf ihrer Privatnummer, die er wohl irgendwie rausgefunden hat. Er versucht immer noch, Pam zu einem Date zu überreden. Und irgendwie, ne, wenn Pam so seine Stimme am Telefon hört, bekommt sie weiche Knie. Aber sie hat jetzt eigentlich gar keine Zeit für ein Date. Ja, sie ist gerade auf dem Weg nach Cancun zu einem Fotoshooting. Da muss sie jetzt mal hin. Zack, aufgelegt. Nein, ciao, Tommy. Als ihr Flug landet, kann Pam ihren Augen kaum trauen, weil wer wartet auf sie in Cancun? Tommy.
Gott, der lässt aber gar nicht locker. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich es super romantisch oder einfach nur sau unangenehm finde.
Ja, der Grad zwischen Romantik und Übergriffigkeit ist hier manchmal ein bisschen schmal.
Ja.
Ja, also Pam will sich tatsächlich auf ihre Arbeit konzentrieren, ja, und ist so, schön, dass du hier bist, aber ich muss jetzt zum Shooting. Tschüss, ich treffe mich nicht mit dir. Aber am letzten Abend in Cancun denkt sie sich so, ach, weißt du, ich flieg eh morgen früh zurück. Was kann's schon schaden, mal so eine Nacht mit Tommy zu verbringen?
Ich hätte da ein paar Gründe, Pamela, aber zu dem Zeitpunkt wusstest du es wahrscheinlich einfach noch nicht besser.
Nun ja. Die beiden gehen also in einen Club, der heißt La Boom. Ja, blinkende Lichter, laute Musik, viele Leute. Und Pam hat nur Augen für Tommy. Man muss zu Tommy vielleicht mal beschreibend sagen. Also das ist eher so ein impulsiver Typ, ja. Typ Abenteurer, lebenslustig. Und Pam hat irgendwie das Gefühl, dass sie und Tommy auf so einer spirituellen Ebene miteinander verbunden sind. Also so eine Art, ja, seelenverwandte Situation. Und die ganze Nacht über halten sie auch Händchen und schauen sich in die Augen. Pam kann es irgendwie nicht glauben. Sie ist verliebt. Und wie? Ich muss jetzt dazu sagen, ich möchte diese schöne Stimmung jetzt nicht trüben, aber Pam ist in dem Moment auch auf Ecstasy. Ja, das muss man auch mal, muss man auch mal so benennen. Das heißt, dieses überwältigende Gefühl kann vielleicht 50-50, ne? Also wirklich Gefühle und dann aber vielleicht nochmal maximiert eben auch durch die Droge. Sie hat sich nämlich Ecstasy in den Champagner getan. So. Du und dann, Anna, macht Tommy ihr einen Heiratsantrag.
So. Ja, ganz schlechter Zeitpunkt.
Ja, Pam ist aber komplett geflasht.
Okay.
Und jetzt halte ich mal bitte fest, 4 Tage später steht Pam in einem weißen Bikini am Strand. Der Sand ist heiß unter ihren nackten Füßen, das Meer rauscht und sie weiß, dass es komplett verrückt ist, einen Mann zu heiraten, den sie nicht mal eine Woche kennt, aber sie tut es.
Nee.
Ja,
nee.
Doch. Und sie ist sich sicher, dass das das Richtige ist. Die beiden heiraten also. Pam schaut Tommy in die Augen und sagt wirklich aus vollem Herzen, ich will.
Boah, das fand ich richtig krass gerade.
Ja. Es ist Frühjahr 1995 und Pams Karriere läuft so gut wie nie. Sie ist immer noch einer der größten Stars bei Baywatch und sie hat gerade auch ihre erste Hauptrolle angeboten bekommen in einem Film namens Barbed Wire. Da spielt Pam eine Kopfgeldjägerin in einer postapokalyptischen Welt. Also im Grunde genommen ist Pam eine Superheldin und für Pam ist das eine Traumrolle, weil genau so möchte sie sich selbst sehen. Stark, selbstbewusst und alles im Griff. Abseits von ihrer Karriere hat Pam aber nicht das Gefühl, alles im Griff zu haben. Die Dreharbeiten von Baywatch und Barbed Wire finden parallel statt und sind dementsprechend einfach anstrengend. Ihr neuer Mann, also ihr neuer Ehemann, muss man ja sagen, Tommy, ist ihr auch keine Stütze, weil der will eigentlich, dass sie sich die ganze Zeit nur auf ihn konzentriert. Und er findet das total scheiße, dass Pam so viel Zeit an Filmsets verbringt und ist auch eifersüchtig. Seine Eifersucht geht sogar so weit, dass er sich mit der Crew streitet und dann vom Baywatch-Set verbannt wird.
Uiuiui.
Yep. Ja, und irgendwie scheint sich auch Pam nicht so ganz sicher mit ihm zu fühlen, weil die Baywatch-Crew hat dann irgendwann sogar einen Geheimcode entwickelt, mit dem sie Pam wissen lassen, okay, jetzt ist Tommy am Set. Also,
Gott.
Ja.
Oh Mann.
Ja, also keine gute Situation. Und Pam weiß, ganz viele unterschiedliche Leute erwarten ziemlich viel von ihr und sie will natürlich niemanden enttäuschen. Trotz allem ist sie total verliebt in Tommy und ich stelle mir vor, dass es wirklich sehr schwierig ist, in dem Moment zu priorisieren, ne? Also es ist alles sehr, sehr anstrengend für sie und Pam fühlt sich, als würde sie wirklich in Trance von Job zu Job stolpern. Hinzu kommt, sie nimmt immer häufiger Diätpillen, dadurch nimmt sie ziemlich stark ab, ist aber auch sehr hibbelig und sieht irgendwann auch wirklich gar nicht mehr aus wie sie selbst. Und wenn Leute dann nachfragen, ey, geht's dir gut, ist alles in Ordnung? Ja, was macht Pam da? Sie sagt nichts und sie tut so, als sei alles in Ordnung. So wie sie es eben schon als Kind gelernt hat. Ein paar Wochen später hat Tommy wieder einen Ausraster. Er kommt ans Set, verwüstet ihre Garderobe, schnappt Pam und zerrt sie in sein Auto.
Was?
Ja. Dann fährt er mit ihr nach Hause, lädt sie quasi drinnen ab, muss man wirklich so sagen, und haut wieder ab. Und das ist der Moment, in dem Pam zusammenbricht. Sie weiß, sie kann einfach nicht mehr. Also wir müssen uns nochmal die Situation klar machen, ne? Sie ist wirklich sehr, sehr beschäftigt. Sie hat 2 parallele Dreharbeiten. Sie nimmt Diätpillen, schläft wahrscheinlich auch nicht viel und hat einfach einen gewalttätigen neuen Ehemann. Da bricht man dann auf jeden Fall zusammen. Pam will jetzt irgendwas, was ihr auf irgendeine Art irgendwie Erleichterung gibt. Also geht sie ins Schlafzimmer und trinkt eine ganze Flasche Wodka mit einer Packung Schmerzmittel. Am nächsten Morgen wacht Pam im Krankenhaus auf. Sie hat es tatsächlich überstanden. Sie ist halbwegs okay, könnte man sagen, ja. Und der Arzt sagt ihr dann so, sie sind schwanger.
What? Oh mein Gott.
Ja, also die Situation ist alles andere als ideal, eher so traumatisch, könnte man sagen, ja. Aber Pam, das muss man dazu sagen, Pam wollte wirklich immer Mutter sein. Und obwohl es so schlimm war die letzte Zeit und vor allem auch gestern, freut sich Pam, diese Neuigkeit jetzt Tommy zu sagen.
Okay, und wie reagiert der dann auf diese Neuigkeit?
Tatsächlich reagiert er positiv. Er verspricht, mit Feiern aufzuhören. Ja, tut er dann auch.
Aha.
Und irgendwie sieht es erstmal so aus, als könnten die beiden sich so eine kleine Blase aufbauen. Und Pam freut sich auch darauf, so eine Familie mit Tommy zu haben. Als würde alles dann doch irgendwie gut werden.
Ja.
Leider hat sie dann ein paar Wochen später eine Fehlgeburt. Ja. Pam ist wirklich untröstlich. Tommy ist in der Zeit tatsächlich eine Stütze, also er unterstützt sie und ist an ihrer Seite. Und beide beschließen in dem Moment, ihr Leben zu ändern. Sie müssen es eigentlich komplett umkrempeln. Vielleicht beschließen sie das auch, um irgendwie aus diesem Loch rauszukommen, in dem sie sind. Pam stellt ihre Ernährung um, sie hört auf zu trinken. Tommy wird irgendwie auch so ein bisschen ja, weicher, liebevoller und vorsichtiger im Umgang mit ihr. Also man könnte sagen, er kommt so ein bisschen runter. Es gibt auch keine eifersüchtigen Wutausbrüche mehr, keine durchzechten Nächte. Ein paar Monate später wird Pam wieder schwanger und diesmal fühlt sich alles ganz anders an. Also die Umstände, in denen die beiden ein Paar sind, sind viel besser. Ihre Beziehung ist stabiler und Pam hofft, dass dieses Baby der Beginn von einem neuen Leben ist. Für Tommy und für sie. Es ist Anfang 1996 und Pam hat irgendwie ein ungutes Gefühl. Tommy ist gerade nach Hause gekommen in ihre Villa in Malibu mit einer Videokassette, die in braunes Papier eingewickelt ist. Und er hat auch schon klargestellt, dass er sich das alleine angucken wird, und zwar oben im Haus. Pam musste Tommy versprechen, unten zu bleiben. Und das macht sie dann auch. Sie geht auf und ab und wartet darauf, dass Tommy endlich fertig ist. Das fühlt sich wie eine Ewigkeit für sie an. Pam legt so die Hände auf ihren Bauch und spürt die Tritte von ihrem Baby. Oh nee, kann das Baby diese Unruhe auch spüren? Okay, dem Baby zuliebe versucht sie sich nochmal zu beruhigen, aber es ist schwer, weil ihr Herz klopft wirklich richtig doll. Endlich taucht Tommy wieder auf. Seine Augen sind irgendwie ausdruckslos, das kennt sie nicht von ihm. Und Pam ist komplett nervös. Tommy schaut sie todernst an. Und Pams Herz bleibt stehen. Sie weiß, was auch immer auf dieser Videokassette ist, die Tommy gerade allein angesehen hat. Es wird ihre Welt zerstören. Das war die erste Folge unserer zweiteiligen Serie Pamela Anderson. In der nächsten Folge findet Pam heraus, was auf dem Tape ist, und das ändert ihr Leben für immer.
Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
Bei der Recherche für diese Folge haben wir viele Quellen herangezogen, darunter den Dokumentarfilm Pamela – A Love Story und Tommyland von Tommy Lee. Besonders empfehlen wir aber Love, Pamela von Pamela Anderson. Ich bin Jasmin Polat.
Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Wondery und Kuhl und Niere. Zan Romanoff hat diese Folge geschrieben. Lea Dakowski hat sie adaptiert. Sounddesign Sam Ada und Sebastian Dressel. Zum Redaktionsteam von Kugel und Niere gehören außerdem Alexandra Thehn, Johanna Baumann und Stefanie Buchholz. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Series Producerin Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis. Wondery.